Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose, Happy Birthday to you. Es ist nämlich so, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, dass der Kollege Nikolaus Blome Geburtstag hatte und ich habe ihm nicht gratuliert und ich
Sie
glaube, dass
vergessen.
er hat heulend, glaube ich, den ganzen Tag zu Hause gesessen und gewartet, dass ich mich melde und ich habe mich, deshalb möchte ich das jetzt hier.
Ich habe ein neues iPhone, warum? Weil ich mein Altes den ganzen Tag lang angeschaut habe und Tränen nass geweint
habe.
Dann gab es einen Kurzschluss
und
dann war es kaputt.
Deshalb mache ich das doch jetzt hier gerade alles, um mich sozusagen bei Ihnen zu entschuldigen und Ihnen einen herzlichen Geburtstag gewünscht zu haben.
Das heißt, Sie wollen sich mit meinen Tränen reinwaschen, ist es das?
Reicht mir die Tränenvase. Das war schon der lustige Teil unseres kleinen Podcasts, zu dem ich Sie herzlich willkommen heiße. Jetzt kommt der nicht so lustige Teil. Die Israelis haben lauter Pager, ich wusste gar nicht mehr, dass es sowas noch gibt, Pager, ja. Das ist so, das kennt man irgendwie aus Fernsehserien der 80er Jahre. Der Hisbollah im Libanon auf einmal in die Luft gejagt. Und jetzt wird Ihnen der Kollege Blome sagen, warum das toll war.
Naja, Pager sind Kommunikationsmittel. Das heißt, es ist wie ein Telefon, nur viel einfacher, wie ein Handy, nur viel, viel einfacher, eben viel, viel früher. Also man kann kleine Textnachrichten empfangen. Und darum dachte sich die Hisbollah, wir kaufen jetzt mal 3.000 bis 5.000 Pager, die geben wir an unsere mittleren und höheren Funktionäre, damit wir mit denen gut reden können, ohne dass die Israelis oder wer auch immer uns abhören kann. Und dann haben die das gekauft. Das heißt, dass die Auslieferung erfolgte an wichtige bis sehr wichtige Hisbollah-Kämpfer und die Israelis haben sich gedacht, das ist eine Gelegenheit. Und dann hat es in vielen, und das meine ich völlig unzynisch, Hosentaschen, in denen man so etwas transportiert, irgendwann gepiept und dann geknallt. Das ist leider Krieg, bei dem dann viele Menschen getötet, aber noch viel, viel mehr verletzt wurden und auch schwer verletzt wurden, im Gesicht, an den Gliedmaßen etc. Es ist Krieg und diesen Krieg führt die Hisbollah und nun kommt er zurück zu ihr.
Gut, ja, alles klar. Also Sie haben sich jetzt bewusst sehr natürlich zurückgehalten. Man kann da in der Öffentlichkeit, und damit meine ich jetzt nicht nur die SM-Öffentlichkeit, sondern die, also die sozialen Medien, sondern auch die andere Öffentlichkeit auch noch andere Arten von Reaktionen lesen, nämlich so, oh, toll gemacht und das ist der Mossad und so, da kann man mal sehen, das sind doch immer noch die schärfsten Jungs von allen und die kriegen
dazu
hin,
sage ich was. Es ist natürlich auch eine spektakuläre Machtdemonstration dessen, was die Israelis, wenn sie es denn waren, wovon wir jetzt irgendwie alle ausgehen, kann. Wozu sie technisch, militärisch, taktisch, strategisch fähig sind. Ja, das ist eine Demonstration der Überlegenheit. Und das ist etwas wie Einschüchterung und Abschreckung, natürlich.
Gut, ich finde, es ist ein neues Kapitel in einem wirklich zunehmend dystopischen und immer düster werdenden Abschnitt sozusagen unserer Welt oder unserer Gegenwart. Ich finde es ein Horror. Ich verstehe, dass Leute das technisch interessant finden oder als logistische, geheimdienstliche Tat irgendwie für so eine Art Meisterleistung halten. Ich weise allerdings darauf hin, dass zwischen Film und Realität ein großer Unterschied besteht. Im Film mag man sowas irgendwie toll finden, wenn bei The Kingsman dann am Schluss allen Leuten die Köpfe explodieren, weil irgendwelche Implantate gleichzeitig ferngesteuert werden. In der Realität ist das eben nicht so.
Nein, darf ich was fragen?
In der Realität ist sozusagen nach den Informationen, die wir haben, ein 12-jähriges Mädchen ums Leben gekommen und irgendwie so mehrere tausend Leute sind verletzt worden, zusätzlich sozusagen zu denen, um die es ging. Aber das spielt halt alles überhaupt keine Rolle. Und das ist jetzt mein Kernpunkt. Diese Geschichte zeigt, dass auf beiden Seiten in diesem Konflikt längst der Zweck jedes Mittel heiligt, lieber Herr Blome. Denn das war natürlich ein krasser, im Prinzip terroristischer Akt, den die Israelis da verübt haben.
Jetzt haben wir viel geredet. Fangen wir mal am Anfang an. Was daran ist das neue Kapitel? Also Sie sagten,
ein
das ist ein
weiteres,
neues Kapitel.
Ein weiteres Kapitel in einer zunehmend dystopischen Geschichte.
Klar. Also keine neue Qualität, sondern nur, es geht immer weiter.
Es wird sozusagen, okay. es geht immer weiter bergab, moralisch, menschlich, whatever.
Naja, dann haben wir das geklärt. Also der Krieg geht weiter, ja, da können sich noch ganz andere Formen entwickeln, das ist ja die große Sorge jetzt auch, dass es zu einem richtigen, großen, sogar mit Hilfe des Iran geführten Krieges werden könnte. Aber lassen wir das für eine Sekunde beiseite, es geht also weiter. Es ist eine gezieltere Attacke als viele andere, soll man sagen, Mittel, die im Krieg angewandt werden. Das heißt, es ist eher weniger terroristisch, weil terroristisch ja wahllos ist. Also der Angriff vom 7. Oktober, das war der nackte Terrorismus, war vollkommen wahllos gegen Leute, die nichts außer dem Umstand, dass sie Israelis waren, mit einem möglichen Krieg oder einer Auseinandersetzung zu tun hatten. Das hier sind Leute, die erklärtermaßen, nachweislich in Anführungsstrichen, Krieger sind, Kämpfer sind und die also im Kampf jetzt umkommen. Und die allermeisten Völkerrechtler sagen, das ist schon in Ordnung, wenn es halbwegs angemessen ist, wenn es halbwegs verhältnismäßig stattfindet, also nicht für einen Kämpfer 50 oder hunderte von anderen verletzt werden. Und das scheint der Fall. Also die Völkerrechtler sind bei dieser Geschichte weit mehr auf der Seite der Israelis, als sie das wahrhaben wollen.
Komisch, dass Sie vom Völkerrecht reden, weil das sieht im Moment für die Israelis ja gar nicht so gut aus.
Ich war bei dieser Aktion.
Ja, aber in dieser Aktion berufen Sie sich aufs Völkerrecht. Wenn wir jetzt dann gleich auf den Gaza-Krieg zu sprechen kommen und was die UNO gerade wieder beschlossen hat und was in Den Haag alles beschlossen wurde, dann würden Sie mir wahrscheinlich argumentieren, das Völkerrecht weiß auch nicht alles und in dem Fall ist das Völkerrecht das falsche Instrument. Worauf es mir ankommt, Sie haben sozusagen meinen zentralen Satz oder meine zentrale Klage einfach übergangen. Dieser Krieg ist einer, der auf beiden Seiten so geführt wird, dass der Zweck jedes Mittel heiligt. Beiden Seiten ist halt alles vollkommen scheißegal. Hauptsache, sie erreichen in irgendeiner Weise ihr Ziel. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich lese ja ganz gerne New York Times, wenn es um sowas geht. Bei dem Thema Israel, Gaza, Palästina lese ich lieber New York Times als deutsche Zeitung, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde besser, neutraler, nüchterner, härter und klarer informiert. Die New York Times sagt, das war sicherlich ein großer taktischer Erfolg. Strategisch versteht man es nicht so ganz genau, denn an der Fähigkeit der Hisbollah, Raketen auf Israel abzuschießen, hat sich gerade mal gar nichts geändert. Das ging nämlich einfach unvermindert weiter. Das ist ja sozusagen das eigentliche Problem, dass die Hisbollah im Norden auf Israel die ganze Zeit Raketen schießt, die Israelis schießen zurück. Auf beiden Seiten haben Zehntausende von Menschen ihre Wohnungen und ihre Häuser verlassen müssen. Dieses Gebiet ist im Prinzip evakuiert. Die Israelis mussten evakuieren, das wissen sie.
Und ja, natürlich wussten sie evakuieren. Fine people on both sides, das ist das, was sie sagen wollen?
Nein, bad people on both sides ist das, was ich sage, lieber Kollege Blome. Das ist sozusagen das Problem, ist, dass dieser Krieg weitergeht die ganze Zeit und dieser Akt, den Sie inhärent irgendwie bewundern von Mossad, führt nirgendwo hin. Es bringt den Krieg kein Stück seinem Ende näher, sondern es ist einfach nur noch mehr Leid, noch mehr Hass, noch mehr Gewalt. Und die Hisbollah wird bestimmt antworten, da können Sie sicher sein, dann geht es immer so weiter. Aber es ist ja schon seit Jahrzehnten so.
Also fangen wir mal nochmal wieder von vorne an. Beide Seiten ist es vollkommen egal, was da, zu welchen Mitteln sie greifen. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Das stimmt einfach nicht. Zu bestimmten Mitteln greifen die Israelis nicht, zu denen Hisbollah längst gegriffen hat. Zweitens, wer könnte jetzt diesen Krieg, von dem sie zu Recht sagen, die eine Seite schlägt zu, die andere Seite schlägt zurück, dann geht es immer so weiter. Ja, das beschreibt den Fortgang des Krieges, aber sie wollen ja damit auch eine Schuldzuweisung an beide Seiten gleichermaßen vornehmen. Und das ist natürlich ein bisschen weit gegriffen, beziehungsweise, wie ich finde, echt Quatsch. Denn wenn sie es umdrehen, wer könnte wie diesen Krieg beenden? Ganz einfach, die Hisbollah könnte jetzt nur im theoretischen Raum, im luftleeren Raum, könnte die Hisbollah sagen, wir machen das nicht mehr. Würde dann die Israelis weiter Pager in die Luft jagen? Nein, würden sie nicht.
Wenn sie sich ein bisschen.
Und das ist der Unterschied. Augstein, das ist, glaube ich, ist wichtig, jetzt unpolemisch. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kriegsparteien, dass die eine ihn aufhören würde, die andere könnte ihn jederzeit aufhören, tut es aber nicht.
Wenn Sie sich ein bisschen mit der Geschichte dieses Konflikts befasst haben, dann werden Sie gemerkt haben, dass sowohl die Radikalen in der israelischen Regierung, als auch die Radikalen im Libanon, als auch die Radikalen im Iran, als auch die Radikalen im Gazastreifen sich gegenseitig ganz, ganz dringend brauchen, damit das alles immer so weitergeht und sich nichts daran ändert. Und der eine einzige israelische Premier, mit der daran wirklich was ändern wollte, wurde dann auch sofort erschossen. Also meiner Meinung nach, nachdem ich das jetzt wirklich lange verfolgt habe, ist es so, dass alle Radikalen auf allen Seiten voneinander profitieren. Und weil sie gerade übrigens Völkerrecht und ich weiß nicht was und so, nein, weil sie gesagt haben, wer wie aufhört, ist gerade jetzt vorgestern oder was, hat die UNO-Vollversammlung mit 124 Stimmen einer übergroßen Mehrheit, also 124 von 193, gefordert, dass die Israelis sich aus den besetzten Palästinensergebieten innerhalb eines Jahres zurückziehen sollen. Und ich muss Ihnen jetzt nicht nochmal die ganzen Entscheidungen in Den Haag gegen Israel in diesem Gaza-Krieg aufzählen, denn die kennen Sie alle. Völkerrechtlich hat sich Israel in diesem Konflikt jetzt im letzten Jahr komplett total in die Isolation manövriert. Das können Sie jetzt auch nicht mehr übersehen.
Der andere Gedanke, glaube ich, ist spannender. Die Radikalen brauchen einander. Also es gibt Radikale auf der israelischen Seite, da müssen wir uns nichts vormachen. Und da habe ich auch gar kein Problem, das einzuräumen, dass da zum Teil etwas, was wir rechtsradikal bezeichnen würden, mit in der Regierung sitzen und zündeln, wo sie können, ja. Aber glauben Sie im Ernst, dass wenn die Hisbollah aufhören würde, Raketen in den Norden Israels zu schießen, was sie dauernd tun, weshalb ja 60.000 Menschen dort evakuiert werden mussten, wenn sie also das aufhören würden, dann wären die Radikalen in der israelischen Gesellschaft, Regierung, Politik weiterhin stark genug, den Krieg einfach weiterzuführen und die nächste Pager-Attacke, die nächste, ich weiß nicht was, Attacke zu machen?
Ja, das sind irgendwie immer so Pippi-Langstrumpf-Alternativen, die Sie da aufmachen. Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Hisbollah der verlängerte Arm der Iraner ist und deshalb sozusagen die Hisbollah ohne den Iran gar nichts machen würde. Das heißt, dieser Konflikt lässt sich nur lösen, wenn er sozusagen an allen Stellen gleichzeitig gelöst wird, sozusagen. Partielle Konfliktlösung gibt es hier halt nicht. Deshalb übrigens wird der Konflikt auch nie gelöst werden.
Sie meinen, die arme Hisbollah ist ein Opfer des Iran?
Nein, hören Sie doch auf mit dem Unsinn. Das sind halt bezahlte Schergen sozusagen der Iraner. Das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Glauben Sie, dass ich irgendwelche Sympathien für diese Leute hege? Das ist dann ein ganz, ganz großer Irrtum.
Nein.
Was mich interessiert, was ich viel spannender finde, wo wir gerade bei dem Thema sind, haben Sie eigentlich mitbekommen, dass Deutschland viel, viel weniger Waffen nach Israel geliefert hat in diesem Jahr? Das läuft komplett unter dem Radar der Öffentlichkeit. Und wissen Sie auch, warum? Weil die deutsche Regierung anfängt, sich Sorgen zu machen, dass wenn Israel im Den Haag verurteilt wird wegen Kriegsverbrechen und wegen Völkermord unter Umständen, und das sind ja sozusagen absolut realistische Möglichkeiten, dass die Deutschen dann als Mittäter dran sind. Und das ist eine Peinlichkeit, die möchte Frau Baerbock, glaube ich, nicht gerne in ihrem Track Record haben und nachher in ihrem Lebenslauf, dass sie sozusagen die Genozid-Außenministerin war. Ich meine,
oh, Vorsicht, aber Augstein, jetzt echt Vorsicht.
Nee, wieso? Es geht um Völkermord. Entschuldigung, ja, ich weiß, mögen Sie nicht gerne haben, aber die anhängigen Klagen sind Verstöße gegen die Völkermordkonvention. Es ist beim IGH läuft dieses Verfahren gerade. Sorry, ist so.
Ach, ich weiß nicht. Frau Baerbock kann sich wahrscheinlich für das eine oder andere schämen, ihre politischen Tätigkeiten. Aber gewiss nicht dafür, Israel zu unterstützen. In einem Krieg, der den Gazastreifen weitgehend zerstört hat, aber bestimmt nicht von Israel in dieser Form begonnen wurde, sondern 1:1 die Quittung dafür ist, was am 7. Oktober, bald jetzt sich das passiert ist. Und die Geiseln sind übrigens immer noch in Haft. Und jetzt kann man sagen, ja, von mir aus, Bibi Netanyahu, der will gar nicht, dass sie zurückkommen, weil dann müsste er danach wahrscheinlich abtreten und einem anderen Regierungschef Platz machen und müsste sich einem Korruptionsprozess stellen. Aber trotzdem, warum lässt jetzt die Hamas die Geiseln nicht frei?
Ich verstehe diese Art, an dieses Thema ranzugehen von Ihnen nicht. Wollen Sie irgendwie Recht behalten oder so? Ich sage doch nur, dort finden Menschenrechtsverstöße statt, auf beiden Seiten. Und mich interessiert am meisten immer, weil ich bin ja nicht der israelische irgendwas und Sie auch nicht bei der Hamas, sondern mich interessiert eigentlich immer die deutsche Haltung in diesen Konflikten. Und die Deutschen unterstützen diese israelische Politik, aber komischerweise gar nicht mehr in dem Maß, in dem sie es von Anfang an gemacht haben, weil sie langsam kalte Füße bekommen. Gehen Sie doch mal auf dieses Argument ein, das ist ein interessanter Punkt, oder interessiert Sie das gar nicht? Weil die Deutschen langsam kalte Füße bekommen, dass sie als Mittäter dran sind, denn das, was sozusagen hier im Inland in der Binnendiskussion kaum ausgesprochen werden kann, weil es irgendwie nicht passt, keine Ahnung, ist international längst anerkannt. Die Israelis begehen dort Kriegsverbrechen und wir sind mit Schuld. Kriegen Sie das nicht mit?
Und deshalb liefern wir jetzt weniger Waffen. Ich glaube, das ist eine Verbindung, die Sie ziehen, die aber lange nicht belegt ist. Und außerdem hätte man sich dann ja schon längst schuldig gemacht, weil viele der Waffen, die da zum Einsatz kommen, vor Jahren geliefert wurden. Dann wäre man ja rückwirkend mit schuldig. Insofern hat es gar keinen ausschlaggebenden Effekt, dass jetzt plötzlich so ein Verfahren anhängig ist. Dann wäre man ja rückwirkend sowieso schon dran, in Anführungsstrichen. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass sich die deutsche Politik, die Regierungen, die das, egal von welcher Farbe sie waren, Israel haben zukommen lassen, sich irgendeiner Sache schuldig machen. Ich sehe genauso, dass Israel, die israelische Regierung, in der Westbank, im Westjordanland, Recht bricht und dass man eigentlich etwas unternehmen müsste, um das zu beenden oder zu helfen, das zu beenden. Gleichzeitig ist der Kampf, der bewaffnete Kampf, der militärische Kampf gegen einen Feind, und so muss man es ja wohl nennen, der einen auslöschen möchte und von der Landkarte putzen, so wie man da steht, ja wohl alles andere als illegitim. Sondern er ist legitim, er ist absolut lebensnotwendig.
Okay, aber wie gesagt, finden Sie, dass der Zweck alle Mittel heiligt?
Nein.
Okay, ist doch schön, dann sind wir uns doch da wenigstens einig, lieber Kollege Blome.
Aber damit beantworten Sie nichts in diesem Konflikt, gar nichts. Weil natürlich der Kampf ums Überleben des Staates Israels eine Menge mehr Mittel rechtfertigen könnte, als in unserer, ihrer, meiner pupsigen Komfortzone.
Das ist, finde ich, immer interessant. Da müssen wir doch ganz kurz mal bleiben, weil das Argument ist immer so interessant. So, ja, ihr könnt das ja gar nicht beurteilen. Euch geht es hier so gut und eure komischen Rechts- und Moralprinzipien da draußen in der kalten. Das ist so, haben immer die Amerikaner und alle Leute argumentiert bei den Terroranschlägen oder so, dass man so, jetzt ziehen wir die Glacé-Handschuhe aus. So als sei der Rechtsstaat und oder das internationale Recht oder das Völkerrecht oder auch nur ganz normale Moralvorstellungen irgendwie was für schönes Wetter. Lieber Kollege Blome, das sind die Fundamente der Zivilisation, die wir hochschätzen und in der wir leben. Das ist sozusagen nicht verhandelbar. Das sind keine schönen Wettergeschichten. Und wenn man dann mal im echten Leben draußen ist, merkt man schon, dass das alles nichts ist. Mich wundert da ehrlich gesagt die Nonchalance, mit der Sie das so über Bord werfen.
Ich werfe gar nichts über Bord. Ich wehre mich nur gegen Ihre Schwarz-Weiß-Betrachtung, dass man zu jedem Zeitpunkt jederzeit sagen kann, wo exakt die Linie läuft und da hinten jenseits dieser Linie geht gar nichts mehr und davor ist alles okay. So ist es nicht und das ist das reale Leben. Und diese Grauzone möglicherweise betrachten Menschen, die in ihr leben müssen, anders als wir beide, die wir nicht in dieser Grauzone leben müssen. Amen.
Amen. Grauzone, lieber Kollege Blome, ist vielleicht Zeit, jetzt das Thema zu wechseln und zu was Lustigem rüberzukommen. Eine andere Grauzone, Bayern.
Nein, Grauzone ist das Feld, in dem Markus Söder und Friedrich Merz ausgekaspert haben, wer Kanzlerkandidat für die Union werden darf. Das war eine Grauzone. Shady, nicht ganz klar. Und ich glaube, so heißt es, den ersten Zug der Eröffnung dieses kleinen Spiels hat Friedrich Merz gemacht, indem er gesagt hat, Markus, ich unterstütze dich nicht. Der hat nicht gesagt, Markus, du wirst niemals Kandidat der Union. Das hat Armin Laschet vor 4 Jahren gesagt. Und dann ist es ausgegangen, wie ausgegangen. Sondern er hat es anders eingestellt. Ich unterstütze dich nicht.
Aber
und da wusste Markus Söder, klingeling, das war's.
Es geht mir zu schnell. Ich habe jetzt mitbekommen, dass Markus Söder auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hat.
Nein,
jetzt
wir müssen sprachlich exakt bleiben.
Ja, wie denn?
Exakt. Man kann auf nichts verzichten, was man nicht hat.
Er hat verzichtet, sich darum zu bewerben. Also er hat verzichtet, sie darauf Anspruch zu erheben. Was er, keine Ahnung, jedenfalls hat er darauf verzichtet, Kanzler zu werden, jetzt Mann. Und ich verstehe es nicht. Jetzt sind wir wirklich in der Situation, wo Sie es mir bitte erklären können. Ich darf Sie jetzt fragen. Ich verstehe die CDU nicht, denn nach allen Umfragen, die ich gelesen habe und auch nach, wenn ich mein eigenes, ich möchte mal sagen, mein Herz frage, wäre Söder der bessere Kandidat für die CDU als Friedrich Sauertopf Merz?
Ich habe Ihnen all die Jahre geraten, Ihr Herz häufiger zu befragen, weil Ihren Kopf zu befragen, auch jetzt nicht so. Also, manche Umfragen deuten darauf hin, dass im Bereich so von 19% und 22% jeweils der eine, Markus Söder, etwas beliebter in der Gesamtbevölkerung ist als Friedrich Merz.
Stopp, okay. Ich muss Sie jetzt unterbrechen, weil die Forsa-Umfrage, die vom Stern und von RTL, Sie kennen Stern RTL, das sind Häuser, für die Sie arbeiten, haben 63% der Deutschen halten den bayerischen Ministerpräsidenten für führungsstark, 65% finden, er redet verständlich und im Vergleich zu Konkurrent Friedrich Merz liegt Söder bei 5 von 6 Kategorien vorn. Entschuldigung, er ist mit weitem Abstand beliebter als Merz. Also spielen Sie das jetzt nicht runter, es ist Ihre Umfrage, Mann.
Ja, aber wenn Sie sie nicht lesen können, dann ist es immer noch meine Umfrage. Aber was soll ich denn machen? Es gibt eine Frage, die lautete, wen würden Sie, wenn Sie Kanzler direkt wählen könnten, wählen? Antwort, 19% würden Friedrich Merz wählen von allen Befragten und 22% würden Herrn Söder wählen. 9% würden übrigens Olaf Scholz wählen. Ich halte von diesen Umfragen eine Menge, aber sie sind nicht wirklich alles erhellend. Warum? weil an diesen Umfragen natürlich Menschen zu großen Teilen teilnehmen, die niemals CDU, CSU wählen würden. Nämlich ungefähr 70% der Befragten wählen nicht CDU, CSU, werden aber trotzdem befragt, welchen von den Kandidaten, deren Kandidaten findet ihr besser. Darum ist eine Umfrage die wirklich interessante für das Binnenverhältnis dieser beiden Menschen und dieser beiden Parteien und diese Machtfrage Kanzlerkandidatur. Und diese Umfrage ist die unter Unionsanhängern solo. Das heißt, das sind nur noch Leute, die sowieso sagen, ich bin ein Anhänger oder ich wähle die sogar, ich habe die schon mal gewählt. Und da liegt Merz vor Söder.
Aber ich
da
verstehe es nicht.
Übrigens auch in der Einschätzung Merz vor Söder, wenn es die Frage lautet, mit wem glauben Sie, holt die CDU, CSU mehr Stimmen insgesamt?
Okay, also das ist die Umfrage. Ich glaube Ihnen, dass die so ist. Ich verstehe sie trotzdem nicht. Denn Söder ist ein erfolgreicher Politiker. Er ist seit vielen, vielen Jahren Ministerpräsident in Bayern. Er hat die CSU sich komplett sozusagen unterworfen und sie geprägt. Er war, soweit ich weiß, Generalsekretär von Stoiber. Es ist also, er ist sozusagen schon ganz lange dabei und er ist ein absoluter Profi, ja nicht nur sozusagen in der Selbstdarstellung, dazu kommen wir bestimmt gleich noch, sondern auch einfach beim Regieren. All das kann man von Friedrich Merz nicht sagen, denn der hatte einfach original noch gar kein einziges öffentliches Amt inne.
Das stimmt.
Der war nicht mal irgendwie so Bürgermeister von Worpswede oder irgend sowas. Der ist einfach komplett unbeleckt. Der ist im Prinzip so eine Art Amateur, ist eigentlich ein Berufsanfänger und soll jetzt gleich Kanzler werden. Geht's noch?
Ich finde den Satz schön, Markus Söder hat die CSU geprägt. Das kann schon sein, aber dann wirklich von allen Seiten und in jede Richtung und in jeder Farbe und in jeder Dimension.
Es ist eine Volkspartei. Es ist die bayerische Volkspartei.
Und Sie meinen, weil im Volk unterschiedliche Meinungen herrschen, dürfen Sie als Markus Söder, Vertreter einer Volkspartei, auch unterschiedliche Meinungen haben. Und zwar jeden Tag eine andere, aber immer zum selben Thema. Entschuldigung, ich rede mich in Rage. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Markus Söder, Vollprofi, nicht nur Political Animal, sondern auch sicherlich Exekutiv-Regierungsprofi. Das macht er lange noch. Der war Minister, der war Landesminister, war jetzt Ministerpräsident. Der hat die ganze Corona-Pandemie mitgemacht. Also, ja, das ist ein entscheidender Schwachpunkt, Mangelpunkt bei Friedrich Merz, den übrigens Olaf Scholz in das Zentrum seines eigenen Wahlkampfes rücken wird. Ich, Olaf Scholz, habe schon ganz lange regiert, habe Erfahrung.
Gut, hat aber nicht so gut funktioniert, würde ich jetzt an Scholzens Stelle gar nicht machen, denn der Track Record ist natürlich sehr schlecht, weil man viel regiert hat und es ist sehr schlecht gelaufen, spricht das auch nicht für einen.
Naja, die Erfahrung im Umgang mit den Dossiers und mit den Situationen, die so reinkommen, das ist schon ein Wert an sich, unabhängig von der Frage, ob das Heizungsgesetz jetzt ein gutes Gesetz war oder der Haushalt ordentlich genäht ist. Trotzdem, das ist eine Schwäche von Friedrich Merz, ist ja gar keine Frage. Der ist da auf dem Gebiet Neuling, gleichwohl habe ich so das Gefühl, ist er der Richtige aus Sicht der CDU-CSU, als etwas biederer, etwas älterer, ernster Mann für ernste Zeiten, der zugleich es geschafft hat, seine Partei, die ganz schön zerstritten war, ziemlich einig hinter sich zu bringen. Und auch das ist ein Wert an sich und auch das gibt es nicht gratis. Das muss man erstmal hinkriegen.
Sie haben Söder vorgeworfen, um das nochmal zu präzisieren, dass er 20 Meinungen hintereinander hat und auch noch 10 gleichzeitig und teilweise widersprechen die sich und das macht aber alles gar nichts. Ich finde das einen interessanten Vorwurf von jemandem wie Ihnen, der sich hauptberuflich mit, nicht, dass Sie das persönlich so, das weiß ich jetzt, glaube ich nicht, das ist gar nicht so Ihr Ding, aber Sie beschäftigen sich hauptberuflich mit BerufspolitikerInnen. Ehrlich gesagt, sind die alle so? Ich meine, gucken Sie sich doch die Grünen an, die jetzt Abschiebeweltmeister werden, die Hauptwaffenlieferant werden und so, die früher auch immer irgendwas anderes gesagt haben und sagen, ja, aber jetzt haben sich die Verhältnisse geändert, da muss ich mich natürlich auch ändern und so. Gut, bei Söder ändern sich die Verhältnisse manchmal sehr schnell und er geht dann auch sehr schnell mit und so. Ehrlich gesagt glaube ich, und das meine ich jetzt gar nicht sarkastisch, ich glaube nicht, dass die Menschen von Politikern konsistente Haltungen erwarten oder konsistente Meinungen zu irgendwelchen Sachen, sondern dass sie Anpassungsfähigkeit erwarten, das Gefühl dafür, was die Menschen im Land bewegt, Kommunikationsfähigkeit, ehrlich gesagt vor allen Dingen professionelles Management, also das, woran es dieser Regierung so mangelt. Und das sind lauter Sachen, wo ich sagen muss, ich hätte, glaube ich, Söder gewählt. Also wenn ich die Wahl gehabt hätte, um es jetzt mal ganz klar zu sagen, zwischen Söder und Scholz, hätte ich Söder gewählt. Und ich habe in meinem Leben noch nie CDU oder CSU gewählt. Never.
Achtung, Achtung. Eine Durchsage. Jakob Augstein will Markus Söder wählen, wenn er nur könnte.
Ja. Der kleine Jakob will aus dem Bällebad abgeholt werden. Ja, ist so.
Ende der Durchsage.
Werbung.
Hast du heute mit dem Wetter gerechnet?
Du meinst erst Sonne und dann Weltuntergang?
Das Wetter macht, was es will. Gut, wenn wenigstens du einen Plan hast. Mit der Wohngebäudeversicherung der Versicherungskammer Bayern. Die bietet besten Schutz auch bei Starkregen und Hochwasser. Gleich informieren. Versicherungskammer Bayern.
Werbung Ende.
Okay, da muss ich erstmal atmen. Das muss ich auch mal in mich reinlassen, quasi. Diese Nachricht, das war mir neu. Sie haben recht. Man muss nicht, also andersrum, nur wer immer recht hat, muss nie die Meinung wechseln. So, wer hat schon immer recht? Die Grünen stellen fest, manche ihrer Positionen, ihrer Haltungen zu zum Beispiel der Migrationsfrage oder anderen, die sind nicht mehr richtig, sagen wir es mal so. Also muss man sie verändern. Das erwarten die Leute zu Recht. Lernfähigkeit könnte man auch dazu sagen. Reaktionsfähigkeit, die Bereitschaft, auch mal eine Position zu räumen, die, sagen wir mal so, nicht mehr mehrheitsfähig ist, beziehungsweise nicht zu halten ist und nicht zu verteidigen ist. Vollkommen d'accord. Es ist aber ein Unterschied, finde ich, wenn man ohne große Lageveränderung permanent die eigene Position wechselt, nur weil man glaubt, da ist noch ein Müh mehr Zustimmung zu ergattern. Da ist noch ein Müh mehr Schwung in der Debatte in diese Richtung, da setze ich mich hinten drauf, da versuche ich mitzufahren. Und einfach nur durch die nächsten 2 Wochen zu kommen, weil danach kann ich ja eh was anderes wieder machen. Es ist die Beliebigkeit, finde ich.
Aber
und ich
Sie
will Markus Söder, damit wir jetzt einmal ernsthaft reden.
Ja.
Wir reden ja über lebende Menschen und die ja auch ein Recht haben, fair zu behandelt zu werden. Markus Söder hat sicherlich ein unfassbar gutes Gespür für Stimmungen. Ich habe persönlich nur das Gefühl, und das ist meine Einschätzung wohlgemerkt, dass er sich von diesem Gefühl zu schnell leiten lässt, dass er nicht sicher genug steht, wie ein deutscher Bundeskanzler in so schwierigen Zeiten, die wir nun mal haben, intern, innenpolitisch, außenpolitisch, haben sollte.
Aber Merkel und Kohl, und das sind nun die letzten wirklich erfolgreichen KanzlerInnen, die wir hatten, waren beide in Wahrheit reine Populisten. Natürlich hat Merkel immer genau geguckt, was Sie wissen doch viel besser als ich, dass Merkel ihre Politik von mit Umfrageinstituten vorbereitet hat, sozusagen. Die hat vorher gefragt, was die Leute haben wollen, und hat dann dazu, natürlich nicht daraus, aber dazu sozusagen ihre Politik gebastelt. In ganz wesentlichen Entscheidungen war Merkel rein populistisch getrieben und überhaupt nicht Vernunft getrieben, oder wir sehen das vom Ende her. Das sind ja so Fantasien, die Leute von ihr hatten, weil sie irgendwie Physikerin ist. Und Söder ist im Grunde auch so ein Typ, und ich gehe noch weiter. Ich glaube, Söder wäre eine Revitalisierung unserer Demokratie gewesen. Wenn Sie sich jemanden angucken wie Scholz, der wirklich ein Demokratie-Totengräber ist, oder jemand wie Merz, der null Begeisterungsfähigkeit entwickeln kann, null den Leuten den Eindruck geben kann, wir müssen irgendwie hier was ändern, wir müssen mal nach vorne, es muss irgendwie was passieren in diesem Land. Und das ist ja eigentlich das, was hier fehlt. Da wäre jemand wie Söder tatsächlich gut gewesen, ein Political Animal, der ein bisschen so wie im europäischen Ausland, wo charismatische, ja, das ist vielleicht das zentrale Wort, was hier bisher gefehlt hat. Söder hat halt Charisma, und eigentlich sind wir in einer Situation, in der Charisma in der Politik wieder gut wäre.
Ich glaube, Söder hat nicht das Charisma, das Sie meinen, dieses sehr pathetisch aufgeladene Fluidum und die Ausstrahlung eines Willy Brandt, das hatte Charisma, finde ich. Helmut Kohl in ganz bestimmten Momenten hatte Charisma, ganz gewiss nicht all die Jahre seiner Amtszeit. Ganz kurzer Vergleich nochmal, Markus Söder und Angela Merkel. Sie erinnern sich, Fukushima 2011, Fukushima, das Kernkraftwerk in Japan fliegt in die Luft, und in Deutschland beginnt eine Debatte, Mama Mia, müssen wir nicht doch lieber schneller aus der Kernkraft aussteigen als langsamer. Und Angela Merkel gibt dieser Debatte, dieser Mehrheitsmeinung nach. Da würde ich sagen, wow, das hätte sie besser nicht gemacht, da hat sie nicht gestanden, da hat sie sich der Mehrheit nachgedreht, hinterhergedreht. Aber welcher Umweltminister aus welchem Bundesland war es, der noch am Tag bei ihr anrief und sagte, ich schalte jetzt 2 AKW in Bayern ab? Ein Teil der Antwort steckt in meiner Frage.
Ja, aber Sie sagen, es spricht gegen die Politiker, sich auch mal populistisch
zu verhalten. Es war Markus Söder.
Ja, ich habe gar nichts dagegen.
Der Mann hat, da flogen die Trümmer noch in Fukushima. Ja. zwei bayerische Kernkraftwerke abgestellt, um hinterher dann zu sagen und auch heute zu sagen, was für ein unfassbarer Fehler war denn das? Wer hat denn bloß Angela Merkel getrieben, die schönen deutschen Kernkraftwerke nicht weiterlaufen zu lassen? Er hat sie abgestellt.
Okay. Also ich habe jetzt meine Liebe zu Markus Söder genug hier.
Ja, aber lassen Sie mich noch einen Satz sagen, weil es schon spannend ist. Revitalisierung der Demokratie und wen braucht es dafür? Ich glaube nicht, dass es der deutschen Demokratie, und dabei wollen wir jetzt mal bleiben, im Moment an Showmastern fehlt. Weil wir eine ganze Menge Populisten am Start haben, die nichts anderes sind. Vielleicht nicht so Showmaster sind, wie früher Leute Politiker Showmaster waren, aber nichts anderes als Show- und Schaumschlägerei betreiben. Ich glaube, davon hat die deutsche Politik sogar zu viel im Moment. Weswegen ich argumentieren würde, einen weiteren, wenn Markus Söder denn das ist, braucht es nicht. Was es braucht, ist jemanden, der beweist, der den Beweis antreten kann mit einer Regierung, dass der Laden funktioniert im Sinne von mein Staat funktioniert.
Aber das ist doch ein interessanter Punkt, weil Sie reden im Grunde von den rechten Verführern, die, nehme ich mal an, meinen Sie oder vielleicht meinen Sie auch Sarah Wagenknecht, die keine Rechte ist, aber vielleicht eine Verführerin, und nennen sie Showmaster. Und gerade weil das so ist, würde ich es ja mit der alten Polittheoretikerin Chantal Mouffe halten, ja. Gegen ein starkes Gefühl müssen sie halt ein anderes starkes Gefühl setzen. Und das kann Merz nicht und das konnte Scholz nicht. Und Wagenknecht und auf ihre düstere und eklige Weise Höcke und Weidel mobilisieren starke Gefühle. Und ich hätte Söder auch zugetraut, starke Gefühle zu mobilisieren und traue es Merz nicht zu.
Ich hänge der Theorie auch ein bisschen an, dass man Populisten nicht nur mit der Vernunft beikommt und mit Zahlen und dem Taschenrechner, Sie erinnern sich. Aber ich glaube nicht, dass sie mit einer geringeren Dosis Populismus die höhere Dosis Populismus wegkriegen oder besiegen können.
Söder ist doch die volle Dosis Populismus, weil besser geht's doch nicht. Guck nicht mal, was der bei im Internet macht. Das ist wahnsinnig lustig. Er ist Döner, er ist in Verkleidung, er macht irgendwelchen Quatsch mit ABBA-Hologrammen und so. Er ist eben neben allem anderen, ist er einfach auch ein fantastischer Alleinunterhalter. Können wir zum Abschluss und zum Ausstieg aus unserer Sendung ein Söder-Lied spielen? Darf ich das?
Ja, das dürfen Sie. Und ja, die Vorstellung, Friedrich Merz versucht eine ABBA-Kopie, da hätte ich jetzt auch Schwierigkeiten. Also wenn das der Kanzler-Contest wird, sing mal in der Karaoke-Bar ein ABBA-Lied und beweg dich dazu. Ja, gebe ich zu, wird schwierig.
Dann machen
aber
wir jetzt.
Ich glaube, da könnte Friedrich Merz immerhin sein dann doch etwas fortgeschrittenes Alter von 70, wenn er Kanzler wird, in den Start bringen und sagen, ich muss das nicht mehr.
Nee, der holt nur seine Querflöte raus. Wir machen jetzt Markus Söder mit Freddy Quinn und verabschieden uns damit. Danke und tschüss.
Augstein, Sie wollen doch in Wahrheit gar nicht regiert werden, sondern nur unterhalten. Ich glaube, das ist das Problem.
Mats ab.
Mit 14 Jahren fing er als Schiffsjunge an. Er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann. Ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär, so fuhr er das erste Mal übers Meer.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.